So, ich möchte jetzt noch für dich beten. Herr Jesus, wir danken dir für Andreas, dass er sich in dieser Woche vorbereitet hat für diese Predigt jetzt. Wir bitten dich, dass du durch ihn wirkst, dass du ihm Frieden schenkst, Herr, dass du ihn gebrauchst, dass wir offene Ohren haben und Herzen haben, zu hören. Danke, Herr Jesus. Amen.
Amen. Danke. Ja, wir haben ja die Gewohnheit, ein biblisches Buch durchzugehen und sind nach dem ersten Timotheusbrief jetzt beim zweiten Timotheus Kapitel 2 angekommen. Und ja, letzten Sonntag war noch niemand eingetragen für heute und die allermeisten waren irgendwo beschäftigt. Da dachte ich, naja, ich trage mich ein und habe es dann die ganze Woche bereut. Ja, und habe bis heute Morgen gekämpft, was soll ich sagen? Habe gemerkt, der Text ist sehr herausfordernd. Und danke Hans-Jürgen für die Erinnerung an die letzte Predigt vor 2 Wochen. Und ich möchte genau dort nochmal anfangen zu lesen, und zwar 2. Timotheus 2, ab Vers 1. Auch wenn wir heute eigentlich bei Vers 8 weitermachen. Aber mir wurde irgendwo während dem Abendmahl bewusst, der Vers 1 ist mit ausschlaggebend für den ganzen Abschnitt. 2. Timotheus 2, ab Vers 1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Herr Jesus, bitte ich, dass du meine Gedanken und Worte lenkst und dass du uns alle offene Ohren schenkst, das zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, ich habe dann heute Morgen nach dem Frühstück nochmal den ganzen Brief überflogen. Und da wurde mir bewusst, irgendwie wiederholt sich das immer wieder so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich möchte uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Paulus in Rom im Gefängnis. Und im Brief kommt es zum Ausdruck in Kapitel 4, da schreibt er, denn ich wurde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Er ist am Ende seines Glaubenswegs. Er steht davor, vom Glauben zum Schauen zu gehen. Er rechnet damit, dass sein Leben auf dieser Welt kurz vorm Ende steht. Und so schreibt er dann nochmals einen Brief an seinen Gehilfen, an seinen Mitarbeiter, an sein geistliches Kind Timotheus. Und so fängt er ja das Kapitel 2 an. Kapitel 1 fängt damit an, mein geliebtes Kind, mein Sohn im Glauben. Und es ist, man merkt, Paulus ringt um den Timotheus. Manchmal hat man so den Eindruck, er hat Angst, dass der Timotheus dem Druck nachgibt und aufgibt. Dass er das Handtuch wirft, mein geistlicher Vater sitzt im Gefängnis, wird wahrscheinlich hingerichtet und ich, was soll ich machen, was richte ich aus und wahrscheinlich geht es mir irgendwann gleich, lohnt sich das überhaupt? Und so schreibt Paulus hier, er will den Timotheus nochmal ermutigen, aber auch ernsthaft ermahnen. Und da fällt auch dieser Abschnitt mit rein. Im Kapitel 2,2 haben wir gehört, Paulus ist ein Anliegen, dass das, was er angefangen hat, weitergeht. Dass das, was er dem Timotheus gesagt hat, Timotheus an andere weitergibt. Und das legt er ihm ins Herz und dann sagt er in Vers 3, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi. Und dann bringt er diese Beispiele. Und dann jetzt in Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. An Jesus denken, das ist der Schlüssel. Paulus sagt zu Timotheus, fokussiere dich auf Jesus, konzentriere dich auf ihn, wer er ist, was er getan hat, was er gemacht hat, wer er für dich ist, was er bedeutet. Jesus Christus, Jesus der Retter. Und ich habe mich so gefreut bei den Liedern heute Morgen. Alle Lieder haben sich darum gedreht, wer ist Jesus, was tut Jesus, wer ist er für uns. Und das erste Kinderlied vielleicht, wenn es damals schon gäbe, hätte Paulus am Timotheus mit reingelegt in den Brief und gesagt, wer erinnert sich noch an eine Refrain? Nein, nein, nie, nie will ich weg von Jesus. Genau. Nee, 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 niemals. Ich bleibe bei Jesus, ich halte fest und um das geht's hier. Timotheus, bleib an Jesus, halt ihn dir vor Augen. Und dann zum einen, aus dem Samen Davids, der Nachkomme von David. Und ich habe so ein bisschen geguckt, es kommt ganz oft im Neuen Testament, aber im Alten Testament immer wieder die Verheißungen für den Nachkommen aus David, von David. Zum Beispiel in Jeremia 33 heißt es, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Oder in der Offenbarung sagt Jesus von sich selber, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Und dann ein paar Verse weiter, ich komme bald. Und ich glaube, dass das Paulus das Anliegen war. Timotheus, denk an Jesus, den Sohn Davids, an all die Verheißungen. Weiter vorne in Kapitel 1 sagt Paulus über den Timotheus, dass er unterwiesen ist in der Schrift, dass er Timotheus kennt das Alte Testament. Und wenn Paulus sagt, Sohn Davids, war ihm Timotheus klar, das ist der Messias, der kommt, der regiert, der Herr, der König, der Frieden, Gerechtigkeit bringt. In Klammern, auch wenn wir jetzt Unrecht leiden, auch wenn wir jetzt im Gefängnis bin, wenn ich angekettet bin. Jesus ist Herr, er regiert. Aber er ist nicht nur der kommende König, sondern er ist der, der aus dem Tode auferstanden ist, der lebt. Das kam auch in den Liedern vor. Jesus, unser Retter, unser Erlöser, der, der gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt. Unser Heiland. Halt dir den im Gedächtnis. Denk über ihn nach. Denk an ihn dran. Und dann nach meinem Evangelium. Nicht, dass der Paulus ein besonderes eigenes Evangelium gehabt hätte, sondern das, was Paulus überall verkündigt hat. Das hat er verkündigt. Jesus gekreuzigt, begraben, auferstanden, der Lebendige, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und das hat Timotheus gehört, als er mit Paulus unterwegs war. Das ist genau diese Botschaft, die Timotheus den anderen anvertrauen soll, dir weitersagen soll. Wie sieht es bei dir und mir aus? Halten wir Jesus im Gedächtnis? Ist er im Zentrum von unseren Gedanken? Wir waren so oft abgelenkt von anderen Dingen. Wir waren vor kurzem auf der Autobahn unterwegs, so auf der mittleren Spur, drei Spuren, und vor uns rechts war so ein Lieferwagen. Plötzlich kam er rüber auf die mittlere, dann ging er ganz rechts auf den Standstreifen hin und her, und als er dann weit rechts war, haben wir überholt. Ja, dann war es klar, warum er hin und her schon. Er war unfokussiert. Er war nicht auf den Verkehr fokussiert, auf sein Ziel, er war auf sein Handy fokussiert. Da war er voll drin. Passiert uns das auch manchmal, dass wir unsere Gedanken so voll sind von allem Möglichen, dass Jesus gar keinen Raum mehr hat, dass wir ihn aus dem Blick, aus dem Fokus verlieren. Und Paulus ruft auch uns hier auf, fokussiere auf Jesus, halt ihn im Gedächtnis, denk über ihn nach, nimm dir Zeit mit ihm. Was bestimmt uns, wenn wir morgens aufwachen? Der Druck von der Arbeit, die Probleme in der Familie, die Angst, was der Tag bringt. Oder halten wir uns Jesus im Gedächtnis, der den Tag in seiner Hand hat, der unsere Beziehungen in der Hand hält, der weiß, was kommt, was morgen kommt, der uns liebt, der sein Leben für uns gelassen hat und der jetzt schon regiert, noch unsichtbar, und trotzdem hat er alles unter Kontrolle. Lasst uns das mitnehmen hier von Paulus, für uns in unseren Alltag, den Tag schon morgens damit beginnen, ganz bewusst unsere Gedanken auf Jesus ausrichten, und dass uns das den ganzen Tag durch begleitet. Und dann bringt Paulus sein eigenes Beispiel in Vers 9 und 10, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus leidet, nicht weil er Freude am Leiden hat, auch nicht weil er es gesucht hat, sondern um des Evangeliums willen, wegen Jesus Christus. Er leidet wie ein Übeltäter in Ketten. Er ist angekettet wie ein Mörder, wie ein Schwerverbrecher. Das Wort für Übeltäter hier ist das, was für Schwerverbrecher benutzt wird. Ihnen ist er gleichgestellt im Gefängnis, erwartet die Todesstrafe. Aber, ich weiß nicht, unterstreicht ihr euch auch die Aber in der Bibel? Die göttlichen Aber. Paulus ist gekettet, aber das Evangelium Gottes Wort ist nicht angebunden. Das ist nicht gekettet, das läuft weiter. Und deshalb sagt der Paulus, wenn ich jetzt in Ketten bin, Timotheus, gib es an andere weiter. Dann, wenn du hingerichtet wirst, dann sind die nächste Generation da. Und oft ist es so, dass dort, wo die Gemeinde verfolgt wird, da läuft das Wort Gottes besonders stark. Da wächst die Gemeinde. Wir hören es von China, wir haben es mitgekriegt vom Iran. In den letzten Jahren ist die Gemeinde Jesu im Iran ganz extrem gewachsen. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, das ist frei. Auch wenn die Boten Gottes gebunden werden, wenn sie eingesperrt werden, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und so sagt Paulus, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Ich ertrage das, damit alle die, die Gott erwählt hat, alle die, die gerettet werden, dass sie das Evangelium hören und dass sie zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden. Ich verzichte auf ein bequemes Leben. Ich bin bereit, Leiden zu erdulden in dem Dienst fürs Evangelium. Ich ertrage das standhaft. Ich gebe nicht auf. Ich laufe nicht weg. Ich schwöre nicht ab, damit ich aus dem Gefängnis freikomme. Ich bin bereit, durchzuhalten bis zum Schluss, damit das Evangelium weiterläuft, weil das Wort Gottes nicht gebunden ist. Damit alle das Evangelium hören, damit sie errettet werden. Auch der Letzte, und das, wir haben es vorher im Film gesehen, von OM, das ist das Anliegen. Dort, wo heute Menschen sind, die keine Chance haben, Jesu Botschaft zu hören, damit es dorthin kommt. Und deshalb sind Menschen heute bereit zu leiden, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Ich finde es cool, wenn man ein Jahr für Jesus einsetzt. Aber Paulus sagt zum Timotheus, nicht nur ein Jahr, das ganze Leben. Jeden Tag, jede Stunde, Jesus im Fokus. Dafür zu leben, dass das Evangelium läuft. Und dann nicht Leiden oder Herausforderungen, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, wenn es nötig ist. Mit dem Ziel, dass Menschen errettet werden und an dieser ewigen Herrlichkeit teilhaben, wie es am Schluss heißt. Die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Es gibt nur einen Retter. Und das steckt schon in dem Namen Jesus drin. Wenn man Jesus übersetzt, heißt es Retter. Mein Jesus, mein Retter, das ist zweimal das Gleiche. Das ist eine Doppelung. Einmal im Griechisch und einmal oder Hebräisch und dann auf Deutsch. Jesus Christus, der Retter. Und wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und Paulus ist nicht genug. Hauptsache ich komme in den Himmel. Hauptsache ich habe Teil an der Rettung, sondern sein Anliegen ist es. Ich will, dass alle das hören, dass die Botschaft läuft, dass noch viele gerettet werden und an dieser Herrlichkeit, an dieser Ewigkeit teilhaben. Vor ein paar Tagen war in Saarbrücken ein schwerer Wohnungsbrand. Das ganze Haus war mit Rauch gefüllt und 14 Menschen waren in dem Haus drin. Die Feuerwehr stand außen und wahrscheinlich haben die Feuerwehrleute gesagt, boah, mir ist das zu gefährlich, da reinzugehen. Nee, haben sie nicht gesagt. In der Zeitung steht drin, die Feuerwehrmänner haben sich ihre Sicherheitskleidung angelegt und die sind rein und haben alle 14 Leute gerettet. Sind wir wie die Feuerwehrmänner, die bereit sind, Gesundheit oder Leben aufs Spiel zu setzen, damit Menschen gerettet werden? Die haben es gerettet von ein paar mehr Jahren auf der Welt. Hier geht es beim Evangelium um eine Rettung für die Ewigkeit. Vielleicht sind wir manchmal zu bequem und es ist uns gar nicht mehr bewusst, was es heißt, wenn Menschen verloren gehen. Ich muss das predigen zu mir selber heute. Man fühlt sich wohl, wo man ist, und man denkt gar nicht mehr, dass um einen herum Menschen sind, die die Ewigkeit in der Hölle verbringen, wenn sie das Evangelium nicht hören. Wie geht es dir in der Schule, Studium, am Arbeitsplatz, wenn wir gefordert sind, Stellung zu beziehen für Gottes Wort, für der Glaube? Bekennen wir uns zu Jesus, geben wir die Botschaft weiter, sind wir Zeugen für ihn? Und dann bringt Paulus in Vers 11 bis 13 4 Wortpaare. Die hätte ich gern für den nächsten Sonntag am nächsten überlassen, aber es ist noch nicht 12. Ich lese uns mal vor. Glaubwürdig ist das Wort. Bleib da kurz stehen. Glaubwürdig ist das Wort. Paulus benutzt es ein paar Mal in seine Briefe, um was ganz fest zu unterstreichen. Das ist zuverlässig, das ist sicher, das ist Wort Gottes. Und was ist glaubwürdig, was ist zuverlässig? Zuerst zwei positive, ermutigende Dinge. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und dann, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir müssen uns immer die Situation von Timotheus und Paulus im Gedächtnis halten. Paulus im Gefängnis, kurz vor der Hinrichtung wahrscheinlich. Timotheus und Druck, im Kampf der Nachfolge, mit Schwierigkeiten konfrontiert, mit Herausforderungen. Und dann Paulus, die Sorge, hält der Timotheus durch, bleibt er fest. Und deshalb sagt er in Kapitel 2 am Anfang, sei stark in der Gnade. In Vers 8, halt Jesus im Gedächtnis. Denk drüber nach, wer er ist, für wen du lebst. Und dann jetzt hier Vers 11, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. In Galater 2,20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist einmal die geistliche Dimension, mitgestorben mit Jesus. Und mit auferstanden zum neuen Leben. Wir leben nicht mehr unser eigenes, unser altes Leben. Aber vielleicht spielt hier auch mit rein der Gedanke an den Märtyrertod. Ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Aber wir wissen, wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann wird man mit ihm leben. Nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Jahre, sondern ewig. Ewig mit ihm. In seiner Herrlichkeit. Das ist das, was Paulus im Vers vorher sagt, die Herrlichkeit, die Errettung, das Evangelium. Mit ihm leben, mit ihm sterben, mit ihm mitleben. Immer mit dem Gedanke, Timotheus, es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, nicht aufzugeben. Deshalb ertrage auch ich alles standhaft, weil es sich lohnt. Zum einen, weil nur andere gerettet werden und zum anderen, jawohl, wenn wir mitsterben, wir werden mitleben. Und dann das Zweite hier, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Es wiederholt sich. Vers 10 heißt, darum ertrage ich alles standhaft. Und jetzt sagt er, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Die Bibel beschreibt es an verschiedenen Stellen. dass wir mit Jesus herrschen, dass wir mit ihm regieren werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das genau alles sein wird, aber es muss cool sein, mit Jesus, mit dem Schöpfer, mit dem Weltregent zusammen regieren. Und deshalb lohnt es sich, jetzt dran zu bleiben, auszuharren, nicht davonlaufen, nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, ach, ich mag nicht mehr, ist mir zu schwer, kostet mich zu viel. Was kostet es uns hier? Vielleicht, dass man verlacht wird. Im Extremfall vielleicht der Arbeitsplatz, je nachdem, wo wir sind und wie die Situation ist, weil wir sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr machen. Was kostet es uns, wenn wir uns hier zu Jesus stellen? In andere Länder bezahlen unsere Geschwister das wirklich mit dem Leben. Ich kann mir vorstellen, dass da die Herausforderung noch viel größer ist. Bleibe ich bei Jesus, gebe ich auf. Und so verschärft der Paulus das vor der Timotheus hier nochmal und sagt, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Schwieriger Vers, finde ich. Aber doch steht er ganz klar da. Was ist verleugnen? Petrus hat Jesus verleugnet. Da hat die Magd ihn gefragt und hat gesagt, hörst du zu Jesus? Nee, den kenne ich nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Was machen wir, wenn uns jemand fragt, gehörst du auch zu den Calvary Chapels? Gehst du da auch zum Gottesdienst? Besser ist man ruhig und sagt nichts. Oder wenn Leute über Jesus herziehen, über die Fromme, über Christen, ducken wir uns weg oder bekennen wir uns zu ihm. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz verleugnen, was hier gemeint ist. Hier ist wirklich öffentlich zu sagen, ich will nichts mehr mit Jesus zu tun haben oder er juckt mich nicht. Dass er gestorben ist, hat für mich keine Bedeutung. Ich lehne ihn ab. Ich gebe auf. Ich will lieber aus dem Gefängnis raus, als mit Jesus zu leben. Und wir wissen von Petrus, er ist wieder zurück. Jesus hat ihn wieder angenommen. Und von daher sehen wir hier ganz große Spannung in den Verse. Ich glaube, es ist eine heilige Warnung für die, die es zu leicht nehmen, die denken, naja, mal so, irgendwann komme ich ja schon dann in den Himmel. Jesus ist gnädig und barmherzig, er meint es ja gut. Ja, so eng sieht er das ja nicht. Ich glaube, Paulus möchte hier Timotheus wirklich zeigen, es ist ernst. Nachfolge ist was Ernstes. Es kann was kosten. Setz das nicht aufs Spiel. Und dann in Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es gibt verschiedene Auslegungen. Ich habe einen ganzen Stapel Kommentare zu dem Verse anguckt. Manche sagen, wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott treu. Die, die ihn ablehnen, waren gerichtet. Er steht zu allen Verheißungen. Er steht zu seinen Warnungen über das Gericht und er steht zu seinen Verheißungen über die Gnade. Jeder, der zu ihm kommt, erfährt Gnade. Er stößt niemand raus. Aber wer Jesus nicht will, wer gar nicht zu ihm kommt, wer nicht umkehrt, für den ist Gericht. Manche sehen auch, wenn wir untreu sind, es meint, wenn wir schwach sind. Nicht, dass wir Jesus ablehnen, aber wir haben Phasen im Leben. Ich denke, das kennt jeder, wo der Glaube mal stärker ist, wo der Glaube wackelt. Und da gilt für uns der Vers, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wer zu Jesus gehört, da ist Jesus treu. Er steht zu seinem Wort. Wer zu mir gehört, den reißt niemand aus meiner Hand. Es ist eine Spannung da, mit der Paulus uns nicht Angst machen will, sondern mit der er uns zu Jesus treiben will. Und das bringt uns zurück nochmal zu Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um fest zu bleiben. Wenn Verfolgung kommt, es gibt so viele Beispiele von Menschen, die ihr Leben für Jesus gelassen haben und die treu geblieben sind bis zum Tod. Nicht, weil sie so cool und so toll waren, sondern weil sie gesagt haben, Jesus, mit dir, ich brauche dich. Du trägst, du helfst. Und wenn wir denken, boah, jetzt muss ich meine Arme hochkrempeln, mich anstrengen, dass ich bei Jesus bleibe, dass ich in der Versuchung nicht versage, ich glaube, dann fallen wir alle. Der Schlüssel ist, in der Gnade stark zu werden. Herr Jesus, ich schaff's nicht, ich brauche dich. Hilf mir, erinnere mich an dich, an dein Wort, was es dich kostet hat, mich zu erlösen. Und dann gib mir die Kraft, festzustehen. Paulus war kurz vor Lebensende und er konnte sagen, ich lese den Vers nochmal, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und ich glaube, das wünscht sich jeder von uns, dass wir das auf unserem Sterbebett sagen können. Jawohl, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nicht, weil ich so toll oder so gut war, sondern weil Jesus mich gehalten hat, weil seine Gnade mich durchtragen hat. Am Ende ist alles Jesus. Wir haben nichts, was wir nicht von ihm empfangen haben. Und deshalb bleibt die Frage heute Morgen. Wen hast du im Gedächtnis? Was erfüllt dein Denken? Ist es Jesus, unser Retter, unser König, unser Heiland? Oder ist es Angst? Ist es die Menschen um uns drumherum, was die denken, die Sorge um die Zukunft. Paulus ermutigt uns hier, Jesus im Gedächtnis zu haben, im Zentrum. Und dann regelt sich das andere, dann nivelliert sich das ein, wenn er im Zentrum steht. So wie wir es gesungen haben in den Liedern. Mein Jesus, mein Retter, du bist mein Alles, niemand sonst. Nein, nein, nie, nie, Nie will ich weg von Jesus. Und ich glaube, das ist niemals, das ist Dialekt. Das ist nicht irgendein Bäbä. Nimm das mit in diese Woche. Jesus in Gedächtnis halten. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir nicht alleine sind. Danke für die Glaubenszeugen, die vor uns waren, die du bis zum Ende durchgetragen hast. Aber wenn wir auf uns schauen, da wird uns Angst und Bange. Und deshalb sollen wir in unsere Gedanken nicht um uns kreisen, sondern um dich. Herr, unser Denken auf dich ausrichten, auf das, wer du bist, was du getan hast. Herr, dass wir uns mit dir füllen und ja, dann werden wir mit dir leiden, mit dir sterben, mit dir herrschen, mit dir leben. Dann brauchen wir uns auch nicht Sorge machen, ob wir dich verleugnen, weil du hast verheißen, dass du uns die Worte geben wirst, wenn wir zur Rechenschaft gezogen werden, was wir sagen sollen. Herr, du wirst uns den Mund füllen, dich zu bekennen. Nimm uns die Angst, nimm uns die Furcht vor den Menschen, vor dem Leiden, vor der Zukunft, in dem Wissen, dass die Zukunft dir gehört. Amen.